Jede Woche beteiligen sich Jehovas Zeugen in über 105.000 Versammlungen weltweit an einem Studium der Bibel anhand der Zeitschrift Der Wachturm. Wer seinen Wachturm mitgebracht hat, kann die anschließende Besprechung darin mitverfolgen. Bruder Robert Radziwill, Kreisaufseher im Großraum Selters, fasst den Stoff für diese Woche zusammen.
Der Fall hat in unserem Land großes Entsetzen ausgelöst. Ein 50-jähriger Geschäftsmann möchte eine Gruppe Kinder beschützen und wird dafür von gewalttätigen Jugendlichen zu Tode geprügelt. Wir wissen alle, was gemeint ist. Das Geschehen ist in München und jetzt ist ja gerade der Prozess darüber im Gange. Das war deswegen so entsetzlich, weil dieser Vorfall wieder die Diskussion auslöste, lohnt es sich überhaupt, sich für andere einzusetzen? Das Thema Zivilcourage kam wieder einmal auf. Was hat das mit unserem Thema heute zu tun? Nun, der Wachturm vom 15. Mai auf Seite 24 enthält ja diesen Artikel, den wir jetzt zusammenfassen werden. Und die Einführungsgedanken auf Seite 2 stellen die Verbindung her. Dort hieß es, der Gedanke, sich für andere zu verausgaben, ist heute nicht gerade populär. Dieser Artikel wendet sich direkt an getaufte Brüder. Er soll ihnen helfen herauszufinden, wie sie dazu stehen, sich selbstlos einzusetzen und Verantwortung als Dienstamtgehilfen oder Älteste zu übernehmen. Daher, wir wollen uns gerne für andere einsetzen. Wir wollen Jehova nachahmen, der uns näher kommt. Und wir wollen auf diese Weise zeigen, dass wir ihm auch näher kommen möchten. Warum werden denn diese Brüder benötigt? Nun, zunächst wird einmal in unserem Thema schon gesagt, welche Kraft denn dafür sorgen wird. Das Thema lautet ja, ihr Brüder, sät im Vertrauen auf den Geist und stellt euch zur Verfügung. Und der Thema Text selber ist aus Galater 6, Vers 8 entnommen, wo es heißt, wer im Hinblick auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Es geht also um den Geist Jehovas. Aber alleine schon diese Formulierung, säen und ernten, ist ja auch eine Veranschaulichung. Wofür? Nun, für einen Vorgang, den wir mit Dynamik beschreiben können. Denn egal, ob wir nun jetzt Gärtner sind oder nicht, wer vielleicht im Frühjahr eine Kartoffel in die Erde gesteckt hat, der erwartet ja auch, dass dann, wenn die Erntezeit ist, wenn die Frühkartoffeln kommen oder die anderen Sorten, dass dann 7, 8 oder 9 Kartoffeln an der Pflanze sind und nicht nur eine. Wer also im Hinblick auf den Geist sät, sorgt für eine Vermehrung des Heiligen Geistes. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, was genau darunter zu verstehen ist. Aber zunächst einmal die Frage, warum werden denn Brüder benötigt, die sich zur Verfügung stellen? Wir haben ja gestern auch wieder beobachten können, wie viele ihre Hingabe durch die Taufe symbolisiert haben. Im Wachturm wird im Absatz 1 gezeigt, dass die Versammlungen um 2000 Versammlungen jedes Jahr steigen oder sich jedes Jahr über 700 Personen taufen lassen. Das sind mal durchschnittlich gerechnet 10 Versammlungen pro Tag. Oder überlegen wir, eine solche große Menge wie die Täuflinge, die hier gesessen haben, würden jetzt beim Wachturmstudium Kommentare geben und wir hätten nur einen einzigen Bruder, der das Mikrofon reicht. Das würde doch 2 Stunden dauern. Das geht doch gar nicht. Nein, wir benötigen tatsächlich Brüder, die sich zur Verfügung stellen. Jehova hat vorgesehen, dass solche Männer da sein werden. Sein Sohn Jesus Christus gibt Gaben in Form von Menschen, zu lesen in Epheser 4, Vers 11. Und Jehova selber hat in Micha 5, Vers 5, das werden wir nachher noch in der Wiederholungsfrage wiederfinden, gesagt, dass er 7 Hirten und 8 Anführer zur Verfügung stellen wird in dieser kritischen Zeit, in der wir heute leben. Das ist natürlich nicht so zu verstehen, dass pro Versammlung 15 Diener da sein werden. Sondern 7 Hirten, das ist 7, die Vollständigkeit, Hirtentätigkeit wird da sein. Und 8 Anführer, also noch mehr, einer mehr als 7, das ist so die hebräische Dichtkunst. Es werden Personen da sein, die sich wirklich führend voranbegeben. Daher der Appell an alle getauften Brüder, stellen wir uns zur Verfügung. Was könnte uns denn daran hindern, sofern wir getaufte Brüder sind? Der Absatz 3 sagt, lass nicht zu, dass dein Wunsch, Gott voll und ganz zu dienen, durch Annehmlichkeiten, Freizeitgestaltung oder Unterhaltungsangebote beeinträchtigt wird. Und daher der Appell, setzt euch bitte unter Gebet direkt mit diesem Gedanken auseinander. Welche Arbeit nun auf Älteste zukommt, das wird ganz klar definiert in Jesaja 32, Verse 1 und 2. Und unser Unterthema lautet ja, stell dich für vortreffliche Arbeit zur Verfügung. Und was an dieser Arbeit so vortrefflich ist, sagt dieser bekannte Bibeltext. Lass uns das gemeinsam lesen, Jesaja 32, die Verse 1 und 2. Siehe, für Gerechtigkeit wird ein König regieren. Und was Fürsten betrifft, sie werden für das Recht als Fürsten herrschen. Und jeder soll sich wie ein Bergungsort vor dem Wind und ein Versteck vor dem Regensturm erweisen, wie Wasserbäche in einem wasserlosen Land, wie der Schatten eines wuchtigen, zerklüfteten Felsens in einem erschöpften Land. Es sind zwei Elemente, die hier hervorgehoben werden. Einmal das beschützende Element, das ist der Bergungsort und das Versteck, und dann das erfrischende oder erquickende Element, das sind die Wasserbäche und der Schatten. Das kann man gut nachvollziehen, wenn wir an Freitag denken, wo wir ja alle doch ziemlich in der Sonne gesessen haben. Das möchte also Jehova. Männer, die sich selbstlos für andere einsetzen, die sie erquicken, die sie beschützen. Gottes Wort lässt gar keinen Zweifel darüber, welche Anforderungen an die Personen gestellt werden, die nach Verantwortung streben sollen. Im Absatz 5 werden die inspirierten Erfordernisse erwähnt, und zwar in Form der Bibelstellen, die wir in der Klammer finden. Wir werden nachher noch einmal kurz auf diese Erfordernisse zu sprechen kommen. Und die Nutzanwendung dieser biblischen Erfordernisse, wie das in der Praxis umgesetzt werden kann, wird hier in Form einer Kette von Fragen vor Augen geführt. Zum Beispiel kann man sich fragen, setze ich mich so gut wie möglich im Predigtdienst ein? Unterstütze ich andere dabei? Und wir haben sicherlich auch gemerkt, dass zu diesem Absatz auch die Illustration hier passt, die wir auf der rechten Seite oder auf dem rechten Rand der Seite finden. Wir sehen hier einen jungen Bruder ganz oben in den Predigtdienst gehen. Doch was fällt uns auf? Er geht alleine in den Predigtdienst. Und eben wurde noch gesagt, er soll andere unterstützen. Ja, wie geht das denn? Ganz einfach. Dieser Bruder zeigt dadurch, dass er auch mal alleine in den Predigtdienst geht, dass er selbstständig ist im Predigtdienst. Und nur wer Selbstständigkeit im Predigtdienst erreicht oder Eigeninitiative im Predigtdienst zeigt, kann natürlich auch andere unterstützen. Wie lauten die Fragen weiter? Es heißt hier, liegt mir etwas daran, wie es meinen Glaubensbrüdern geht und mache ich ihnen Mut? Wir beobachten, wie der Bruder in dem Bild darunter einer älteren Schwester aus einer Publikation vorliest. Sicherlich, wir haben ja gestern gehört, die Technik macht es möglich, man kann sich Dinge herunterladen, man kann sich das auch technisch anhören, aber nein, dieser Bruder besucht die Schwester und liest ihr vor. Das zeigt eine Grundhaltung, eine wünschenswerte Einstellung. Und nur mal ein kleiner Tipp am Rande. Die Beobachtung hat Folgendes gezeigt. Wenn Älteste dafür sorgen, dass in ihren Versammlungen junge Leute die Älteren besuchen, um ihnen aus den Publikationen vorzulesen, hat das sehr, sehr gute Ergebnisse schon zutage gefördert. Es wird dem Generationskonflikt vorgebeugt. Die Älteren lieben die Jüngeren und die Jüngeren lieben die Älteren. Es bauen sich regelrechte Freundschaften auf. Das nur mal am Rande. So, die Fragen gehen dann weiter. Es heißt hier, fällt anderen auf, dass ich intensiv die Bibel studiere? Nun, wie kann das denn anderen auffallen? Denn in dem Bild oben links sitzt der Bruder offensichtlich in seinem Zimmer alleine. Nur der Gitarre fällt auf, dass er studiert, sonst niemandem. Hier ist ja auch keine Webcam installiert, sodass man sich jetzt einschalten könnte und sieht, aha, der studiert. Ja, wie soll das denn jetzt anderen auffallen? Das sagt die nächste Frage. Verbessern sich meine Antworten in den Zusammenkünften? Und das sehen wir hier unten. Der Bruder gibt sicherlich einen guten Kommentar. Und zum Schluss heißt es dann im Absatz 5, nehme ich Aufgaben ernst, die mir von den Ältesten übertragen werden? Das wird ja auch hier sehr schön bildlich dargestellt. Wir sehen den Ältesten mit der Bibel in der Hand, daneben unseren jungen Bruder, und er zeigt ihm jetzt irgendeine interessante Schriftstelle und wendet sie an. Und unten links sehen wir, wie der Bruder mit strahlendem Lächeln Fenster putzt. Also ich habe mir bei der Vorbereitung ernsthaft Gedanken gemacht, welcher Text ermuntert zum streifenfreien Fensterputzen? Nun, das ist natürlich nicht so buchstäblich zu sehen, sondern es ist sicherlich ein Grundsatz, den wir in Gottes Wort finden, den wir anwenden können, wenn wir uns so selbstlos für andere verausgaben. Und vergessen wir nicht, dieser Bruder arbeitet an seinem Verhältnis zu Jehova und betet inbrünstig. Daher erkennen wir ganz deutlich, dass der Heilige Geist eine ganz wichtige Rolle dabei spielt, um solche Vorrechte erlangen zu können. Dieses Vorrecht, heißt es hier, ist nur durch geistiges Wachstum zu erlangen. Nur dann, wenn wir den Geist Jehovas ungehindert in uns wirken lassen. Weil es eben hieß, dass wir uns schützen für die Brüder stellen und führen vorangehen, ist natürlich Opferbereitschaft gefragt. Was ist denn Opferbereitschaft? Das Unterthema, du musst opferbereit sein, im Absatz 7, führt den Apostel Paulus an, der Folgendes schrieb, das ist ja hier ausgeschrieben, aus viel Drangsal und Herzensangst schrieb ich euch unter vielen Tränen, nicht um euch traurig zu machen, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich ganz besonders zu euch hege. 2. Korinther 2, Vers 4. Was erkennen wir hieraus? Nun, Opferbereitschaft kommt natürlich in Taten zum Ausdruck. Wir denken immer zunächst daran, naja, opferbereit ist jemand, der sich völlig für andere verausgabt, der vielleicht das Helfersyndrom hat und so viel tut, dass er nachher selber keine Kraft mehr hat. Nein, hier wird jetzt gezeigt, Opferbereitschaft ist eine Herzenseinstellung, Liebe zu zeigen zu den Brüdern, Herzblut zu investieren, Gefühle zu investieren. Das wollen wir sicherlich tun, denn dadurch ahmen wir Jehova nach, der das ja auch uns gegenüber tut. Und auf diese Weise können wir auch Jehova weiterhin anhangen, ihm also nahe bleiben. Biblische Beispiele für Opferbereitschaft gibt es viele. Es war ja schon immer ein Markenzeichen für Personen, die sich voll und ganz für Jehova eingesetzt haben. Noah hat zum Beispiel niemals gesagt, gebt mir bitte Bescheid, wenn die Arche fertig ist, dann steige ich auch ein. Macht schon mal, dann komme ich auch. Sicherlich müssen wir ein wenig schmunzeln, wenn wir diese Äußerungen lesen. Aber das ist ja nicht ohne Grund hier im Wachturm beschrieben. Wie könnte sich denn diese Einstellung heute zeigen? Beispielsweise, wenn jemand, ein Bruder sagt, klar weiß ich, dass wir in der Zeit des Endes leben und das Ende kommt ja auch bald. Aber irgendwie muss man doch auch in der Zwischenzeit zurechtkommen, bevor das Ende kommt. Ich muss ja auch an mein berufliches Vorwärtskommen denken. Und wer sich zu sehr damit beschäftigt, das hörten wir ja auch gestern in der Vortragsfolge, stellt sich nicht zur Verfügung. Und das wollen wir natürlich auf diese Weise nicht nachahmen. Oder Moses hätte niemals gesagt zu den Israeliten, wir treffen uns am Roten Meer, ihr werdet schon irgendwie hinfinden. Und gut, damals gab es noch keine Navigationssysteme. Aber Moses, wissen wir, hat sie geführt. Wie könnte sich denn diese Einstellung heute äußern? Jemand könnte vielleicht sagen, nun, jeder muss doch für sich selbst Jehova treu bleiben. Jeder muss doch für sich selbst gerade stehen. Jeder muss für sich selbst die Wahrheit ausleben. Was muss ich denn noch für andere tun? Nein, diese Einstellung hatte Moses nicht und diese Einstellung haben auch die Brüder nicht, die sich zur Verfügung stellen. Wir sind gerne bereit, uns für andere zu verausgaben. Oder Josua hätte nie gesagt, informiert mich, wenn die Mauern von Jericho einstürzen. Das ist so eine Passivhaltung. Manch einer sagt auch in der Versammlung, ja, sag mir Bescheid, wenn ich irgendetwas machen soll, aber verhält sich ansonsten passiv. Oder Jesaja hat niemals auf andere gezeigt, da ist er, sende ihn, sondern wir wissen, gesagt hat, sende mich, hier bin ich, sende mich. Wie immer ist auch hier Jesus Christus das beste Beispiel für die Opferbereitschaft. Wie weit sein Opfer ging, wissen wir alle. Und aus dieser Lage heraus, was er für seine Schafe getan hat, sagte er dem Apostel Petrus, hüte meine Schafe. Und das motiviert heutige Älteste, mit einer Einstellung der Liebe für andere da zu sein, wie das auch im Absatz 9 von einem Ältesten gesagt wird. Es geht letztendlich darum, dass wir Brüder erquicken möchten. Natürlich hält manche davon zurück und sie sagen, das ist mir vielleicht viel zu viel Arbeit, mir wird zu viel von mir verlangt. Nein, Jesus hat nicht zu viel von uns verlangt. Jehova verlangt nicht zu viel von uns. Das ist ja alles gut und schön. Doch jemand mag sagen, gut, aber ich verspüre gar nicht den Drang dazu. Tatsächlich, es gibt Brüder, die hören sich solche Vorträge an und die scheinen spurlos an ihnen vorbeizuziehen. Wie bringt man sowas fertig? Nun, dein Wunsch zu dienen, das nächste Unterthema, bringt etwas Licht in diese Frage. Was kann jemand tun, der überhaupt nicht den Wunsch dazu verspürt? Lasst uns zunächst Philipper 2, Vers 13 lesen. Der Text ist ja in Absatz 11 angegeben. Philipper 2, Vers 13. Die Frage, was kann man tun, wenn man den Wunsch überhaupt nicht verspürt? Hier heißt es, Denn Gott ist es, der um seines Wohlgefallens willen beides in euch wirkt, das Wollen und das Handeln. Also, dass Jehova uns unterstützt, wenn wir Dinge tun möchten, die in seinen Augen wohlgefällig sind, dann sagen wir, Jehova bewirkt das Handeln bei uns. Aber der Vers 13 sagt ja auch, Jehova kann auch das Wollen bei uns bewirken. Ja, aber wie kann man das verstehen? Wie steht das denn in Übereinstimmung da mit der Aussage, dass wir alle einen freien Willen haben? Jehova zwingt uns doch nicht. Ganz einfach. Wenn wir hingehen und unseren freien Willen, den wir selbstverständlich haben und den Jehova auch respektiert, sozusagen Jehova unterstellen, dann kann Jehova auch bei uns das Wollen bewirken. Und das bringt uns zu der nächsten Überlegung, wie können wir denn unseren Willen, Jehovas Willen, unterstellen? Dazu lesen wir bitte Psalm 25, die Verse 4 und 5, wie hier im Absatz auch angegeben. Psalm 25, Verse 4 und 5 beschreiben, wie das vor sich gehen kann, den eigenen Willen, dem Willen Jehovas zu unterstellen. Hier heißt es, deine eigenen Wege, o Jehova, lass mich erkennen, deine eigenen Pfade lehre mich. Lass mich in deiner Wahrheit wandeln und lehre mich, denn du bist mein Gott der Rettung. Also zweimal kommt diese Formulierung, lass mich vor. Und das ist genau der Punkt. Zu sagen, Jehova, lass bitte in mir diesen Wunsch entstehen. Das ist ein Gebet, das ist eine Übereinstimmung mit dem Willen Jehovas. Und da besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass Jehova das Gebet auch erhört. Nur eines dürfen wir nicht vergessen. Wer jetzt zum Beispiel sagt, na gut, heute Abend werde ich das mal in meinem persönlichen Gebet sagen. Mal sehen, ob ich morgen früh mit dem Wunsch aufwache, nach Vorrechten zu streben. So alleine geht das auch nicht. Sondern im Absatz 12 wird auch deutlich gemacht, ein intensiveres Studium der Bibel wird uns weiterbringen. Nehme ich mir Zeit für das Bibelstudium, bete ich um Weisheit. Jehova gibt uns diese Weisheit. Wir hörten diesen Text heute bereits. Er ist großzügig. Er gibt diese Weisheit, ohne Vorwürfe zu machen. Besonders dann, wenn wir vor Herausforderungen stehen, die wir alleine mit eigener Kraft nicht lösen können. König Salomo ist ja ein gutes Beispiel. Er durfte sich etwas aussuchen bei Jehova. Er hatte einen Wunsch frei. Und worum hat er gebeten? Wir wissen, er hat um Weisheit gebeten, weil er vor der schwierigen Aufgabe stand, das Volk Jehovas zu leiten. Und Jehova hat seine Bitte erhört. Natürlich heißt es hier, können wir uns nicht mit Salomo vergleichen. Fest steht jedoch, dass Jehova allen Männern, die in der Versammlung Verantwortung tragen, Weisheit gibt, damit sie gut für seine Schafe sorgen können. Ein noch weiteres und noch größeres Motiv, nach Verantwortung zu streben und sich für andere selbstlos einzusetzen, wird uns in 2. Korinther Kapitel 5, Verse 14 und 15 vor Augen geführt. 2. Korinther Kapitel 5. Die Verse 14 und 15. Denn die Liebe, die der Christus hat, drängt uns. Denn so haben wir geurteilt, dass ein Mensch für alle gestorben ist. Also waren alle gestorben. Und er ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt worden ist. Wer verstanden hat und im Herzen erfasst hat, welches Opfer Jesus für uns gebracht hat, fühlt sich mit Sicherheit gedrängt, diese Liebe zu erwidern. Aber wie ist das zu verstehen, nicht mehr für sich selbst zu leben? Also es heißt ja schon einmal, wir müssen jetzt nicht unbedingt sterben, um zum Ausdruck zu bringen, dass wir für den Tod Jesu dankbar sind. Jesus ist ja für uns gestorben, damit wir Leben erlangen und bewahren können. Aber etwas in uns kann schon sterben. Nämlich was? Der Egoist. Wenn wir bewirken, dass der Egoist in uns stirbt oder es zumindest schwerer hat, dann haben wir den Geist dieser Worte wirklich verstanden. Die Liebe muss unsere Kraft sein, uns wirklich für die Brüder einzusetzen. Egoistische Bestrebungen, die uns hindern können, können wir auch durch folgende Überlegung abtöten, wie in Galater 5, Vers 13 zum Ausdruck gebracht wird. Lasst uns auch bitte diesen Text lesen, Galater 5, Vers 13. Ihr seid natürlich zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur benutzt diese Freiheit nicht als einen Anlass für das Fleisch, sondern durch Liebe dient einander wie Sklaven. Wie ist jetzt dieser Text im Rahmen unseres Studienartikels anzuwenden? Nun, dadurch, dass wir in der Wahrheit wandeln, dass wir Jehova dienen, haben wir eine Lebensqualität schon in diesem System der Dinge, wie sie nirgendwo sonst zu erreichen ist. Wer also sozusagen die Annehmlichkeiten oder sagen wir diese theokratische Lebensqualität für sich in Anspruch nimmt und sich dennoch nicht zur Verfügung stellt, auch die Annehmlichkeiten dieser Welt in Anspruch nimmt, der lebt ja im Grunde genommen zweigleisig und nimmt sich eine Freiheit heraus. Hier heißt es aber, wir sollten uns wirklich einsetzen, denn dieses geistige Paradies, in dem wir leben, der Fortbestand dieses Paradieses, ist ja auch den Brüdern zu verdanken, die sich selbstlos für andere einsetzen. Deswegen ist es ja auch so schön, in der Wahrheit zu sein, weil Brüder da sind, die sich für andere verausgaben. Also wollen wir nicht einfach nur Nutznießer dieser guten Arbeit sein, sondern selbst auch diese gute Arbeit leisten. Kommen wir nun auf die inspirierten Erfordernisse für Älteste und Dienstamtgehilfen zurück. Das nächste Unterthema, ein Familienprojekt, sieht vor, dass wir einige ausgesuchte Verse aus den inspirierten Erfordernissen direkt aus der Bibel betrachten. Und zwar 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 4 und 5 und den Vers 12. Die Verse 4, 5 und 12. Ein Mann, der seinem eigenen Haushalt in vortrefflicher Weise vorsteht, der die Kinder mit allem Ernst in Unterwürfigkeit hält. In der Tat, wenn jemand seinen eigenen Haushalt nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Versammlung Gottes Sorge tragen? Und Vers 12. Dienstamtgehilfen seien Männer einer Ehefrau, die Kindern und dem eigenen Haushalt in vortrefflicher Weise vorstehen. Also diese Worte lassen keinen Zweifel daran, dass auch verheiratete Männer nach Verantwortung in der Versammlung streben sollten. Es ist kein zwingendes Erfordernis, wie wir wissen. Man muss nicht verheiratet sein oder auch wenn man verheiratet ist, man muss keine Kinder haben. Aber diese Worte lassen ja deutlich erkennen, verheiratete Brüder sind herzlich willkommen in den Reihen der Ältesten und Dienstamtgehilfen. Aus mehreren Gründen. Erst einmal ist völlig klar, sie müssen erstmal zu Hause ihre Hausaufgaben machen. Das heißt, jemand, der sich für Vorrechte qualifizieren möchte, sollte einen sinnvollen Studierabend mit seiner Familie abhalten können. Er sollte mit seiner Familie in den Predigtdienst gehen und führend vorangehen. Andererseits ist es aber auch schön, wenn Älteste und Dienstamtgehilfen, die verheiratet sind und eventuell auch Kinder haben, diese Lebenserfahrung, die sie aus dieser Situation ja gewinnen, einbringen beim Umgang mit anderen. Sie sind beispielsweise sehr verständnisvolle Ordner oder sie können sich in Situationen, die familienbezogen sind, sehr gut hineinversetzen, weil sie sie ja selbst erlebt haben. Das können sie in ihrer Hirtenarbeit zeigen oder bei anderen Gelegenheiten. Und nun kommt die andere Seite der Medaille. Auch die Familie muss mitziehen und dem Bruder den Rücken frei halten. Denn leider kommt es manchmal vor, dass Brüder sich deswegen nicht zur Verfügung stellen können, weil der familiäre Hintergrund es ihnen nicht erlaubt. Vielleicht haben sie eine Ehefrau, die sie völlig vereinnahmen möchte und die sagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, dass mein Mann da ständig für andere da ist, der hat mich geheiratet und er muss für mich da sein. Oder Kinder, die auf die Anleitung ihrer gottesfürchtigen Eltern nicht reagieren, könnten auch den Vater derart blockieren, dass er für Vorrechte nicht in Frage kommen kann. Daher hat jeder seine Aufgabe in einer theokratischen Familie, dafür zu sorgen, dass der Vater sich für Jehova zur Verfügung stellen könnte. Im Grunde genommen ist das schon eine Überleitung zu dem nächsten Unterthema, nämlich könntest du wieder ernannt werden. Es ist leider vorgekommen, dass ernannte Brüder vielleicht aufgrund familiärer Probleme ihr Dienstamt verloren haben. An alle, die früher einmal Älteste und Dienstamtgehilfen waren, jetzt aber keine sind, wenden sich die folgenden Worte. Im Absatz 17 wird die Feststellung getroffen, an deiner Liebe zu Jehova hat sich bestimmt nichts geändert und an seiner Liebe zu dir bestimmt auch nichts. Ja, was kann denn jetzt ein Bruder tun, um wieder zu zeigen, dass er strebt, dass er in positiver Hinsicht an sich arbeitet? Am Ende des Absatzes 18 finden wir einen Verweis auf den Wachturm vom 15. August 2009. Dieser Artikel war überschrieben, kannst du wieder dienen, und setzte im Grunde genommen drei Schwerpunkte. Erstens hieß es dort, aus Liebe zu Jehova und zu den Brüdern sollte jeder Bruder, der vielleicht mal Vorrechte hatte, an sich arbeiten und bereit sein, sie wieder zu erlangen. Zweitens wurde gesagt, es liegt eventuell ein langer Weg vor uns. Oder zum Beispiel, da sagt ja auch der Bruder hier im Absatz 18, der sagte, nach 1-2 Jahren bin ich wieder dabei. Es hat 7 Jahre gedauert. Das ist natürlich keine Regel, jeder Fall ist anders. Aber Vorrechte werden ja oft auch erst nach und nach wieder gewährt, sodass es eine gewisse Zeit lang dauern kann, bis man wieder die Vorrechte hatte, die man verloren hat. Und drittens, aus der Situation lernen. Und das tun tatsächlich etliche Brüder. Denn im Verlaufe des Lebens als reisender Aufseher habe auch ich etliche Brüder kennengelernt, die früher einmal Älteste und Dienstamtgehilfen waren, dann eine Zeit lang das Vorrecht aufgeben mussten und es jetzt wiedererlangt haben. Diese Brüder haben ein großes Ermunterungspotenzial. Sie können Brüder, die vielleicht jetzt in der Situation sind, dass sie entbunden werden mussten, sehr liebevoll beistehen, weil sie genau nachvollziehen können, was das bedeutet, was in einem vorgeht. Man mag sich auch ungerecht behandelt fühlen und ähnliche geistige Blockaden haben. Und diese Ältesten können hervorragend helfen und sie tun es auch, um solchen Brüdern wieder auf die Beine zu helfen. Daher der Appell, wirklich weiterzumachen, mit der Familie, sofern vorhanden, in den Predigtdienst zu gehen und das größte Vorrecht, ein Zeuge für Jehova zu sein, nie aus den Augen zu verlieren. Da sind wir schon bei unseren abschließenden Gedanken, die ja noch einmal das auf den Punkt bringen, was dieser Artikel bewirken sollte. Denk noch mal darüber nach. Heute werden mehr Aufseher und Dienstamtgehilfen gebraucht als je zuvor. Deshalb bitten wir dringend alle getauften Brüder, überdenkt noch einmal eure Situation und analysiert, ob ihr Dienstamtgehilfe oder Ältester sein könnt. Lasst euch von Gottes Geist leiten, um diese wichtige Angelegenheit im richtigen Licht zu sehen. Kommen wir noch zu den Wiederholungsfragen. Auf Seite 27 finden wir sie abgedruckt. Die erste lautet, was wird uns in Micha 5, Vers 5 zugesichert? Die Antwort fanden wir im Absatz 2, wo dieser Text kommentiert wurde. Es wird zugesichert, dass Jehova selbst dafür sorgen wird, dass 7 Hirten und 8 Anführer, also Männer, da sein werden, die sich schützend einsetzen werden, die sich führend einsetzen werden für seine Schafe. Die nächste Frage, was bedeutet es, opferbereit zu sein, kann so beantwortet werden. Es bedeutet nicht, am Helfersyndrom zugrunde zu gehen, sich ausbrennen zu lassen, sondern es bedeutet, seine Brüder und Schwestern selbstlos zu lieben, Herzblut zu investieren, Gefühle zu investieren, für sie da zu sein, nicht zu denken, das ist eine unlösbare Aufgabe, sondern in vielen kleinen Dingen, in Gesprächen, wie wir das auch heute Morgen schon in den Szenen beobachten können, kann man sich als mitfühlender Hirte erweisen und andere sehr schön erquicken. Die nächste Frage, wie kann man den eigenen Wunsch fördern, anderen zu dienen, haben wir zum Beispiel mit Philipper 2, Vers 13 beantworten können. Dass Jehova das Wollen bewirken kann, nicht nur das Handeln. Vorausgesetzt, wir beten wie der Psalmist, lass mich das auch wirklich wollen. Bedeutet, wir studieren intensiv, wir bereiten uns auf die Zusammenkünfte vor, wir befolgen die Anleitung der Ältesten, denken wir an den jungen Bruder, der da bildlich dargestellt wurde. Und eines wollen wir nicht vergessen, die Bilder hier auf Seite 25, diese Bildkette, sind ja auf einer Bienenwabe zu sehen. Das hat etwas mit Fleiß zu tun. Also fleißige Menschen stellen sich zur Verfügung und sind gerne bereit, sich für andere zu verausgaben. Und die letzte Frage haben wir ja eben noch besprochen. Warum ist die Unterstützung der Familie wichtig, damit ein Bruder Ältester oder Dienstamtgehilfe werden kann? Nun ganz einfach, weil ein Bruder mit seiner Familie steht oder fällt. Natürlich soll er stehen, nicht fallen. Daher sind alle gefordert, dem Bruder den Rücken freizuhalten und auch der Bruder ist gefordert, in der Familie wirklich dafür zu sorgen, dass ein geistiges Wachstum vorhanden ist. Ja, kommen wir noch einmal auf den Thematext zurück. Wer im Hinblick auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wie sieht diese Ernte aus? Ewiges Leben, das ist etwas Hervorragendes. Wie lange säen wir denn im Hinblick auf den Geist, um dieses Leben ernten zu können? Naja, die paar wenigen Jahre, die wir leben, was ist das gegen die Ewigkeit? Diese Verzinsung, wenn wir das mal so ausdrücken wollen, lässt sich doch gar nicht errechnen. Was für ein hervorragender Sehvorgang das doch ist, wie sehr sich doch der Geist Jehovas in uns dadurch vermehren kann. Ja, der Fall, der sich an einer Münchner Haltestelle abspielte, wo ein Geschäftsmann zu Tode geprügelt wurde, hat die Gemüter in unserem Land bewegt und bewegt sie noch, weil der Prozess gerade läuft. Dieser hat sich für andere eingesetzt und hat dafür posthum das Bundesverdienstkreuz erhalten. Das nützt ihm wenig. Am 14. Nisan des Jahres 33 unserer Zeitrechnung wurde ein 33-jähriger Mann grausam zu Tode gefoltert. Er starb für uns, es ist Jesus Christus. Er wurde auferweckt, er ist nun für unsere ewige Rettung verantwortlich. Sein Tod, seine Opferbereitschaft hat das bewirkt, was uns dieser Thematext heute sagt. Wir können, wir werden ewiges Leben ernten. Ist das nicht eine wunderbare Aussicht? Daher noch einmal der Appell an alle getauften Brüder. Ihr Brüder, seht im Vertrauen auf den Geist und stellt euch zur Verfügung.
Danke, Bruder Radziwill, für die Zusammenfassung dieser wichtigen biblischen Gedanken.